What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und mein heutiger Gast ist einer von den wenigen Menschen, die man sofort erkennt, wenn man ihn auf der Straße sieht. Das liegt daran, dass er viele, viele Jahre vor 10, 15, 20, wahrscheinlich noch mehr Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Fernsehen zu sehen war und sich dort so gut schlug, dass er sogar den Grimme-Preis, unter anderem den Grimme-Preis bekam, wohlgemeint für Fußballübertragung. Und wäre das nicht besonders genug, hat mein Gast etwas getan, was die wenigsten machen, die in seiner Position waren. Er hat freiwillig und ohne Druck die ARD und damit das Fernsehen verlassen. Das ist jetzt gut 4 Jahre her und ich werde gleich mal fragen, ob die Entscheidung richtig war und natürlich, was er heute macht. Vor allem haben wir uns aber verabredet, darüber zu sprechen, was denn nun eigentlich aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird. Und wir haben uns verabredet, nachdem der WDR-Intendant Tom Buro eine wegweisende Rede, hieß es, über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehalten hat und haben gesagt, und wir warten jetzt mal ein paar Monate ab nach dieser Rede, was denn daraus wird. Und darüber spreche ich jetzt gleich mit Gerhard Delling. Lieber Herr Delling, schön, dass Sie da sind. Ich hätte noch sagen können, dass Sie in dem Fragebogen, den ich allen schicke, geschrieben haben, dass Sie eigentlich nicht arbeiten.
Ja. Gerade ausnahmsweise muss ich arbeiten.
Nee, aber bezog sich das auf Ihr gesamtes Leben oder ist es jetzt?
Nein. Also jetzt eher sogar tatsächlich ab und zu mal Arbeit. Aber nee, ich würde das schon auf mein gesamtes Leben projizieren, weil ich das nicht so empfunden habe. In dem Moment, wo ich das als schwere Arbeit empfinde, ist es so wie bei jedem. Man will es eigentlich nicht wirklich. Mhm. Aber das andere war ja mehr oder weniger doch meistens wie Klassenfahrt, Interesse befriedigen, Menschen treffen, ein bisschen erfahren über die Menschen, wie sie denken, was sie tun, warum. Und das ist das, was mich eigentlich durchs Leben treibt. Und das ist keine Arbeit.
Und wenn das dann so war, war die Entscheidung trotzdem richtig vor 4 Jahren?
Jetzt würde ich sogar noch mehr sagen, war sie richtig. Zwischendurch gibt es natürlich dann, finde ich, immer wieder Szenarien, wo ich dann auch denke, ach guck mal, da passiert jetzt gerade das. Also ich gucke immer noch, bin immer noch Junkie, nur bis vor kurzem wurde ich dafür bezahlt, wenn eine Fußballweltmeisterschaft ist, eine Handball-EM oder WM oder Olympische Spiele beispielsweise. Aber das kann ich eben ja auch so machen. Darüber berichten, da muss ich sagen, da hätte ich mir dann eben schon gewünscht, dass es ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und da habe ich mich nicht mehr so sehr wiedergefunden. Insofern war es richtig.
In welche Richtung?
Also unter anderem zum Beispiel habe ich dann, ich war 40 Jahre bei der ARD, mhm, und habe eigentlich immer auch versucht, neue Konzepte zu entwickeln. Ich habe ein paar geschrieben, die sind auch umgesetzt worden, ein paar natürlich nicht. Man kann nicht immer nur gewinnen. Aber es gibt schon immer so Sachen, die mich auch beseelt haben, die nicht nur mit Sport zu tun gehabt haben. Unter anderem zum Beispiel wollte ich ein Umweltmagazin machen. Ah. Da ist die Frage nur heutzutage, schon vor Jahren, da ist die Frage heutzutage dann, ja, machen wir. Wir machen mal 2 Piloten. Und da sage ich, nein, ich will keine Piloten machen, weil ich will das ja. Es geht mir nicht darum, jetzt damit Preise zu gewinnen. Ich bin sicher, dass wir zusammen, das macht ja keiner alleine, dass wir zusammen ein wirklich gutes Produkt hinbekommen, das informativ ist und bildstark. Mhm. Ich bin auch sicher, dass man mit solchen Formaten beispielsweise keine Wetten-Dass-Quoten oder Fußball-Weltmeisterschaft-Quoten bekommt. Aber dass man davon leben kann, dass es läuft, das glaube ich ganz sicher. Und wenn mein Arbeitgeber das auch will und sieht das und sagt, das ist ein wichtiges Produkt, das brauchen wir, das ziert uns, das gehört zu uns, dann sagt er, das machen wir. Mhm. Aber wir machen nicht 2 Piloten. Weil ich weiß ja, wie es ist. Nach 2 Piloten kämpft man zu Anfang erstmal um die Aufmerksamkeit. Das heißt, die Quote vermeintlich wird jetzt nicht durch die Decke schießen. Und dann kommen natürlich die ersten Zweifler und sagen, naja, also vielleicht können wir ja doch ein bisschen mehr Sex and Crime reinbringen oder dieses oder jenes. Dieser Gefahr wollte ich mich gar nicht aussetzen, weil ich hatte ja ein ganz anderes Ziel. Und das ist so ein Beispiel dafür. Ich finde, wir müssen viel mehr über Inhalte sprechen, weil ich ganz sicher bin, dass verlässliche Inhalte auch nicht sofort, aber schon über gewisse Zeit dann auch eine solche Mehrheit finden, dass man mindestens damit gut bestehen kann, wenn nicht sogar sehr erfolgreich ist.
Und es gibt ein gutes aktuelles Beispiel mit Hamburger Bezug, das ist Markus Lanz. Da müssen wir gleich über zwei Pilotfolgen sprechen. Wenn man sich die ersten Jahre von Markus Lanz anguckt, dann kann man sagen, okay, das war von den Quoten gar nicht so schlecht. Aber so gut wie heute war es halt noch nicht. Mhm. Und wenn das ZDF damals Markus Lanz abgesetzt hätte, hätte es heute nicht eine Politiksendung, von der viele sagen, das ist die beste deutsche Politiksendung. Mhm. Ist das ZDF da geduldiger mit seinen Leuten als die ARD?
Nein, manchmal ist das, glaube ich, sind das auch Zufälle. Also ich glaube, dass grundsätzlich dazu gehört ja ein bisschen Mut. Mhm. Dass grundsätzlich dieser Mut doch sehr stark abhanden gekommen ist, und zwar in den Führungsetagen. Von da geht sowieso alles aus. Also eine starke Führung macht auch starke Mitarbeiter zum Beispiel. Und ich habe den Eindruck, dass das in letzter Zeit, also die kämpfen mehr darum, dass es irgendwie so weitergeht. Was für mich zum Beispiel auch schon, ich finde das so frustrierend, weil wir vorhin über Arbeit gesprochen haben, das frustriert mich. Ich würde niemals darüber nachdenken, dass ich gerade so existieren darf, also als Journalist. Sondern ich würde immer denken, ja, wir sind Journalisten, wir müssen stolz sein auf das, was wir da tun. Und wir müssen das deswegen auch nach bestem Wissen und Gewissen weiter versuchen. Und das muss Spaß machen. Und ich würde mich immer wieder rauswagen. Was haben wir früher was wir für einen Mist probiert haben zum Teil? Aber wir haben den probiert und haben festgestellt, es läuft nicht oder das ist schlecht gewesen, das musst du ändern, du musst das anders machen. Das kann man heute alles gar nicht mehr. Da liegt, glaube ich, so ein Schlüssel. Wenn man verlässliche Formate hat, ist wie in einer Fußballmannschaft, wenn das Gerippe steht, dann kann man ab und zu mal versuchen, neue Impulse da rein zu tun. Und dann wird man feststellen, das war es nicht. Mhm. Also muss ich wieder was ändern. Aber ich habe ja ein festes Gerippe, ich bin ja eigentlich schon verlässlich.
Aber das Gefühl hat man tatsächlich ja, insbesondere bei der ARD, wenn die erstmal etwas haben, was funktioniert, und einen Menschen haben, der funktioniert. Nichts gegen die Menschen, die da sind. Wirklich nichts. Aber man hat das Gefühl, jetzt Ingo Zamperoni wird bisher ein lieber netter Kerl, auch in diesem Podcast schon gewesen, wird bis 65, wenn er es nicht anders möchte, wird der Tagesthemenmoderator werden. Ne? Karin Mioska ist schon urlang. Maybrit Illner, Markus Lanz, man hat das Gefühl, wenn da einer ist und das läuft, dann bleibt es dabei. Und dann muss man sich im Zweifel gar keine Gedanken machen. Also die ARD muss sich zum Beispiel jetzt ja für sie überraschend, also für die ARD überraschend Gedanken machen, was machen wir eigentlich mit Anne Will, wenn die jetzt den Sonntag frei macht Ende des Jahres. Aber nicht, weil die ARD gesagt hat, Anne Will, geh du doch mal, sondern weil Anne Will gesagt hat, so ähnlich wie sie, ich gehe jetzt mal. Ne? Warum ist es dieses, Giovanni Di Lorenzo, der ja seit über 30 Jahren 3 nach 9 moderiert, hat mal gesagt, naja, das ist was Verlässliches, die Leute wissen, was sie haben, man gewöhnt sich an gewisse Gesichter und deshalb ist es auch wichtig, dass diese Gesichter bleiben. Und jetzt werden Sie sagen, aber das führt halt dazu, dass man keine neuen Gesichter aufbaut?
Nein, also wenn das ist da, auch da kann man, also Fußball finde ich ja nach wie vor immer ganz schön als Vergleich für solche auch was so gesellschaftliche Entwicklungen anbelangt. Wenn ein Trainer da ist, und die hat's auch gegeben, der immer noch das Feuer hat, das Wissen hat er ja sowieso, er wird ja vom Wissen her eigentlich nicht schlechter, sondern eher besser. Dann ist gar nichts dagegen einzuwenden, wenn er das weitermacht und länger macht. Schön wäre es, was also ich mir zum Beispiel auch gut hätte vorstellen können, etwas von dem Wissen und der Erfahrung auch nach und nach weiterzugeben an junge Leute, damit doch gewisse Strukturen schon mal von vornherein da sind, weil ich glaube, es ist heute schwerer, dahin zu kommen. Das kann man machen. Aber zum Beispiel für Maybrit Illner ziehe ich den Hut, wie sie es geschafft hat, über tatsächlich so viele Jahre immer noch als kompetent wahrgenommen zu werden, sich ihrer Sache zu verschreiben, und für meine Begriffe hat sie immer noch das gleiche Feuer wie damals. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die nutzen sich irgendwann mal ab, gibt's auch. Und dafür hat man dann wiederum Führungskräfte, die dann sagen, Mensch, das war mal alles ganz toll, es wird ein bisschen schlechter, lass uns doch mal einen vernünftigen Übergang finden. Das finde ich zum Beispiel ist auch eine Verantwortung. Wie werde ich jemanden jetzt auf der Position los, aber begeistere ihn gleichzeitig dafür, dass er weiter mit seinem Erfahrungsschatz, seinem Wissen, seinem Können mich weiter bereichert. Das sind Führungsaufgaben. Ich glaube, die sind nicht immer mindestens optimal ausgenutzt worden.
Wie war das denn bei Ihnen damals? Sie hatten ja damals diese Rolle mit Günter Netze, wo man dachte, okay, das muss jetzt immer so weitergehen. Wer hat damals gesagt, so jetzt machen wir da mal einen Cut? Das waren Sie und Günter Netzer, oder?
Also ich habe schon relativ so nach 6 oder 8 Jahren das erste Mal darüber nachgedacht, ob das weiter so gemacht werden kann und soll. Finde ich auch ganz vernünftig, muss man jedes Mal. Wir haben auch die Verträge ja immer nur quasi für die nächste EM oder WM gemacht. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das bei ihm anders gewesen ist. Aber dazu muss man wissen, das ist also so eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft ist wirklich anstrengend. Und gerade für jemanden wie Günter Netzer, der nebenbei ja noch einen Job hatte immer und dann mal 5 Wochen so ganz aus dem Verkehr und nur in Fußballquarantäne, das war schon auch körperlich und mental sehr anspruchsvoll. Ich glaube, dass er irgendwann sich gesagt hat, jetzt habe ich das alles gehabt. Und deswegen ist es besser für ihn persönlich auch, das dann zu beenden. Aber das hätte man vielleicht noch 2 Jahre weitermachen können, man hätte vielleicht auch 2 Jahre vorher aufhören können, wie auch immer. Ich fand, am Ende des Tages waren wir uns einig, war es ein guter Zeitpunkt. Aber dass man das zum Beispiel 30 Jahre macht, nee, finde ich, geht nicht. Deswegen wundere ich mich auch heute so, dass dieses Konzept, also ein Moderator und daneben steht ein Experte. Und ja, jeder versucht dann natürlich den Besten zu finden, dass das immer noch quasi die Blaupause ist. Also ich würde es ehrlich gesagt ganz anders machen.
Jetzt. Nämlich wie?
Ich würde wieder ein bisschen back to the roots gehen. Ja. Wir haben ja damals, sind wir ja auch gestartet. Übrigens hat auch, wenn wir über Kostengründe sprechen beispielsweise, würde natürlich die Sache auch in der Richtung etwas vereinfachen.
Ein Experte ganz schön teuer, ne? Das kann man
wenn's
sagen.
Wenn es ein sehr guter ist, ja, zu Recht übrigens. Ja,
genau, klar.
Wenn es kein guter ist, ist es auch nicht teuer.
Genau.
Aber dann brauche ich ihn auch nicht.
Genau.
Also insofern, wir sind ja damals auch gestartet als Journalisten und Journalisten vertiefen sich in etwas und haben hoffentlich davon auch richtig Ahnung und können das deswegen auch gut bewerten. Ich habe ein ganz großes Problem gehabt, zu Anfang einen Experten neben mir zu haben, weil ich dachte, das bin doch ich.
Stimmt.
Ich bin doch eigentlich der Experte. Ja. Das Schwerste war wirklich für mich, umzudenken und das, was ich vermeintlich dachte zu wissen, in eine Frage zu verpacken, um es mir quasi dann hier und da mal bestätigen zu lassen. Oder, das war eben der Vorteil an Günter Netzer, ein ebenfalls würde ich in positiver Form Fußball-Junkie sagen, der sich immer noch in jedes einzelne Spiel wieder neu reindenken konnte und der so viele Facetten von diesem Fußball weiß, die ich gar nicht wissen kann, zum Beispiel Management, das also richtig praktisch erlebt, Management, Superstar und wie man sich da fühlt und worauf man so. Also insofern war das schon bereichernd, aber ich würde mir heute wünschen, ich könnte mir auch vorstellen, dass da 2 wirklich gut ausgebildete Journalisten stehen, die was von der Sache verstehen und sich vielleicht darüber auch mal kontrovers unterhalten.
Das ist, ja, stimmt. Man hat einfach an diesem Prinzip festgehalten und probiert da ja unendlich viele Leute aus, muss man auch sagen. Der eine macht es besser und der andere macht es schlechter. Wo wir gerade bei Günter Netzer sind, sie haben sich wirklich gesiezt, ne?
Ja.
Auch hinterher war nicht hinterher mit du, sondern es war immer...
Also, würden Sie den duzen wollen?
Nein. Ich hätte Angst mit ihm in einem Studio zu sein. Nach dieser Zeit, ich erinnere mich, Sie verbessern mich immer, wenn ich Quatsch erzähle. Sie haben mal eine Woche die Tagesthemen moderiert. Und da habe ich gedacht, ach, guck mal, das probieren die mal aus. Hätten Sie Lust gehabt, das länger zu machen?
Ja, klar. Also, es war auch so vorgesehen.
Okay.
Was ich allerdings nicht machen wollte, ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja so ein abwechslungsreiches Berufsbild. Von Reisen irgendwohin zu Großereignissen bis hin zu, wie gesagt, Konzepte entwickeln oder meine Redaktion im Hause haben. Und unter anderem auch, ich habe auch den Wochenspiegel gemacht beispielsweise. Mhm. Unfassbar spannendes, interessantes Format, fand ich. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber es war eigentlich mehr oder weniger vorgesehen, dass ich so die Urlaubsvertretung mache. Und damit hätte ich super leben können. Also immer in begrenzten Zeitrahmen.
Also das, was dann Pina Atalay gemacht hat zum Beispiel. Ja, also praktisch der dritte Mann sozusagen.
Susanne Holz ist dann quasi, hat er das übernommen. Ja, okay. Weil ich irgendwann gesagt habe, das hat ja keinen Sinn, wenn die mir nicht rechtzeitig sagen, wann sie Urlaubsvertretung brauchen. dann geht's einfach nicht, weil ich natürlich in der Zeit auch schon verplant bin. Mhm. Und das war so oft der Fall, dass es dann quasi nicht ging, dass ich das ausfüllen konnte. Und dadurch ist es nicht dazu gekommen. Ansonsten fand ich das vom Format her spannend. Ich fand es von der Aufgabenstellung her interessant. Ich finde sowieso, dass also auch Sport und gehört auch zur Wirtschaft, gehört auch zur Kultur und auch zur Politik, ja, wie wir wissen mittlerweile. Insofern war da auch alles an Facetten mit drin, was mich auch noch interessiert.
Warum sind Sie dann gegangen? Wir kommen jetzt, schließen das Persönliche gleich ab und kommen gleich zu dem, was aus der AD. Warum sind Sie dann tatsächlich ganz weggegangen? Weil das nicht funktioniert hat?
Naja, also erstmal ging ich so in den Augen mancher in das Richtung altes Eisen. Das okay. Finde ich schon mal ganz schlimm, weil ich finde, das hat übrigens gar nichts mit dem Alter zu tun. Ich fand das so faszinierend, die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Ich habe nicht viel verstanden, weil ich kein Portugiesisch kann. Aber was die da im Fernsehen auf die Beine gestellt haben, die hatten mehrere Formate für mehrere Spielszenarien am Tag. Und unter anderem war da Trash dabei, ging es ganz wild hin und her. Kann man sich ja selber entscheiden, was man gut findet. Dann war es die normale Berichterstattung, wie wir sie kennen. Und abends war immer ein Pärchen, er war, also aussehensmäßig, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber ich würde behaupten, um die 80, wenn nicht gar älter, mit einer Frau zusammen, die war so Mitte 40, aber man merkte sofort eine absolute Institution im Know-how, was Fußball anbelangt, was sozusagen dieses Ganze, was damit zusammenhängt, anbetrifft. Und da habe ich gedacht, wie toll, dass denen das gelungen ist, sozusagen von ganz jung die ganze Pyramide in ihrem Programm zu haben, bis ganz alt.
Genau.
Und solange einer sowas ausstrahlt wie der zum Beispiel, finde ich das herausragend. Der muss ja jetzt nicht jede Sendung machen. Und so übrigens, diesen Anspruch hatte ich auch nie. Mhm. Ich wollte auch nie jede Sendung machen, lieber ein paar sehr konzentriert. Aber die hätte ich schon erstmal machen wollen und zwar auch sicher machen wollen und zwar auch nach dem Motto, wir sind froh, dass wir dich haben. Mhm. Dieses Gefühl hatte ich da nicht unbedingt zum Beispiel. Und darüber hinaus, wenn ich auf der einen Seite ein bisschen was loslasse, dann bin ich der Typ, der sich dann hinsetzt und sagt, so komm, den Rest gehe ich jetzt in Urlaub. Sondern dann eben meine Klassenfahrt mache ich dann weiter, so ungefähr. Hatte ich mir eben zum Beispiel das Umweltmagazin schon längst überlegt, hatte andere Dinge im Kopf, auch hinter den Kulissen, was zu tun und so. Aber das wird, gut, vielleicht war es nur bei mir, weil ich da einfach zu schlecht bin, ich weiß es nicht. Es wurde nicht nachgefragt. Und da so ein Dasein zu pflegen, wo ich dann noch ein paar Jahre gut bezahlt bin, aber eigentlich die ganze Zeit denke, oh, ich würde eigentlich gerne was anderes machen, jetzt anstatt hier zu sein. Da habe ich mich hingesetzt, habe mir das überlegt, haut das hin, ist ja auch eine materielle Frage. Genau. Ich habe 3 Kinder, 2 davon noch im Studium. Das sind alles so Dinge, die habe ich mir ganz bewusst überlegt, habe mir ein bisschen Zeit dafür gelassen und dann habe ich gedacht, nö, das klappt schon alles. Sieh zu, dass du unabhängig bist und bleibst. Und habe gesagt, guck dir was anderes an.
Und jetzt, letzte Frage noch dazu, was machen Sie heute vor allem?
Das ist das Schöne, sehr, sehr bunt. Manchmal finde ich, könnte es mehr sein. Manchmal denke ich, oh Gott, jetzt ist schon, hast du wieder zu viel aufgeladen. Also ich mache schon immer so Beratung, Coaching wäre übertrieben, aber wenn jemand eine Pressekonferenz hat oder vor Publikum was sprechen will, im 1:1, deswegen auch sehr ausgewählt und auch mit großen Abständen. Ich mache Moderation nach wie vor für Veranstaltungen, zum Beispiel Sportpresseball in Frankfurt beispielsweise. Ich schreibe gerade an meinem zweiten Roman. Dann interessiere ich mich natürlich auch sehr für die gesellschaftlichen Entwicklungen und bin deswegen auch hier und da eingebunden, sei es über Stiftungen, Uwe Seeler Stiftung beispielsweise
oder Alexander Otto Stiftung. Wo Sie Vorsitzender sind, ne?
Genau. Oder bis vor kurzem wir zusammen in der Bürgerstiftung, wo man nach 9 Jahren dann
aussteigt.
Turnusmäßig aussteigen muss. Solche Geschichten. Und ich mache auch weiterhin Konzepte, wenn es einen Draht dazu gibt und gewünscht ist, auch für online oder für TV beispielsweise. Weil, das ist auch sehr interessant, ich habe festgestellt, ich habe das gar nicht so zu schätzen gewusst, ehrlich gesagt, aber ich habe festgestellt, das ist ja ein Handwerk. Das ist ja nichts irgendwie. Da kommt ja nicht der strahlende Sieger um die Ecke und strahlt, so wie Thomas Gottschalk. Der konnte das. Aber das ist Unterhaltung. Sonst, glaube ich, ist das nicht möglich im journalistischen Bereich, der da einfach dann nur auf Wolke 7 schwebt. Das ist ja ein richtiger handwerklicher Beruf. Und ich habe eine Ausbildung genossen, die gibt es heute nicht mehr für Journalisten. Also
Sie waren beim SAZ, ne?
Haben
Sie,
ja, genau. Mit 16 habe ich da angefangen, meine Zeitung schreiben. Dann bin ich zum Radio gekommen, hatte einen der besten Ausbilder, die es jemals gab für mich, weil er war auch einer der besten Reporter Deutschlands, Armin Haufe für Radio.
Okay.
Viel zu früh gestorben leider, ein genialer Mann. Und dann ging ich nach Baden-Baden zu Rudi Michel, das war die Institution in Sport-Fernsehberichterstattung, die man sich vorstellen konnte. Und auch ein ganz toller Mensch, der einen wirklich, also der hat mich kritisiert, da hatte ich manchmal Tränen in den Augen, aber der meinte es immer gut mit mir, der wollte mich nach vorne bringen. Und der hat gleich als erstes gesagt, die Geschichte hat mich lange beschäftigt. Ich kam da an in Baden-Baden und dann sagte er, das ist ja schön, dass Sie jetzt da sind, jetzt sehen wir uns ja erstmal nicht mehr. Und ich sage, wieso, das verstehe ich jetzt nicht. Gehen Sie in Urlaub?
Ja.
Nee, Sie gehen weg. Ich sage, wieso, wo gehe ich denn hin? Ja, Sie gehen nach München zur Filmhochschule. Sie können sich das aussuchen, Crashkurs 4 Wochen oder ein halbes Jahr.
Ja.
Aber ich sage, ich bin ja gerade erst angekommen, also definitiv kein halbes Jahr, ich gehe 4 Wochen dahin. Und ich wollte da gar nicht hin, aber das war so unfassbar interessant, was ich da gesehen habe, warum ein Bild auf das andere folgen muss, was das mit dem Gehirn zu tun hat und dass das schon einer Forschung entspricht, warum super Regisseure so super gewesen sind, was die überhaupt bedient haben und was sie an Kreativität haben walten lassen und sich neu haben einfallen lassen. Das habe ich eigentlich alles da gesehen und habe dann Spaß daran gefunden, es in kleinen Bereichen, es ist wirklich mini, aber ab und zu auch im Journalistischen unterzubringen. Und das, zum Beispiel das beseelt mich bis heute.
Das klingt so, als ob jemand wie Sie auch Ideen hätte, was bei der ARD/ZDF besser sein könnte. Ich habe es vorhin gesagt, Tom Buro hat eine Rede gehalten vom Hamburger Überseeklub als Tom Buro. Als Privatmensch, nicht damals als WDR-Intendant und er war noch ARD-Vorsitzender und hat aber, und das ist ja etwas, was dann so alle kurz mal durchgerüttelt hat, gesagt, ich weiß eigentlich, dass die ARD und ZDF, so wie sie jetzt sind, keine Zukunft haben. Mhm. In 10 Jahren wird es die so nicht mehr geben. So, ich habe mir dann in dem Moment vorgestellt, im ganz, ganz kleinen Maßstab, wenn ich jetzt sagen würde, als Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, ich weiß, dass das Hamburger Abendblatt keine Zukunft hat. Mhm. In 10 Jahren wird es das Hamburger Abendblatt so nicht mehr geben.
Riesenmotivationsrede.
So, dann wird es aber Leute, das habe ich jetzt nur als Lars Heider gesagt. Zwei Dinge wären doch dann. Erstens würden alle sagen, was ist denn los? Was weiß der, was wir nicht wissen? Und zweitens, die zweite Frage, haben wir dann diskutiert hier. Wir sagen, stopp. Du bist doch der Chefredakteur des Hamburger Abendblatts. Wenn du Sorgen hast, dass es das Abendblatt nicht mehr gibt in 10 Jahren, dann ist es doch deine vorrangige Aufgabe, jetzt alles dafür zu tun, dass es überlebt. So. Und an dem Punkt kamen wir auch so ein bisschen ins Gespräch. Mhm. Und das war für mich auch dieses Verrückte, dass da jemand ist, der ja sehr, sehr lange in diesem System ist, Tom Buro. Früher Tagesthemenmoderator, ich weiß gar nicht, wie lange Intendant des WDR, aber auch nicht erst seit gestern. Und man denkt sich, du musst es doch verändern, wenn du es weißt. Und erster Punkt, zweiter Punkt, jetzt sind ein paar Monate ins Land gegangen und man hat das Gefühl, jo, wahrscheinlich kommt demnächst nochmal so eine Rede, aber es ändert sich nichts,
ja,
oder?
Ja, das ist schade. Also ich muss sagen, mich hat das sehr betroffen gemacht. Ich bin, wie gesagt, 40 Jahre bei der Anstalt gewesen und aus tiefer Überzeugung übrigens. Ich glaube auch nach wie vor, dass wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk viel mehr sogar noch brauchen, als wahrscheinlich zu der Zeit, als ich angefangen habe, weil es heute eben zu viele Entwicklungen gibt, die auch schädlich sein können für eine demokratische Gesellschaft. Und ich fand, erst habe ich mich aufgeregt über diese Rede. Ich kenne Tom also wirklich gut und schon lange. Ich habe mich erst aufgeregt und habe gedacht, was ist in ihn gefahren? Dann habe ich gedacht, das ist gar nicht schlecht. Mhm. Weil an dieser Rede sieht man, was im Argen liegt in dem System. Weil das stimmt natürlich. Erstmal ist er sowieso an oberster Stelle. Und deswegen muss er übrigens auch gar nicht als Privatmensch reden. Kann er in der Funktion eigentlich gar nicht. Deswegen war schon der Zusatz sehr fragwürdig. Aber an oberster Stelle zu identifizieren, wo Fehler liegen, ist ja nicht nur nicht verkehrt, sondern dann kommt ja der nächste Schritt. Wie kann ich jetzt das auf Gleise setzen, dass es sich verbessert? Nicht von jetzt auf gleich, bin ich auch davon überzeugt, das geht nicht so schnell, aber ich könnte anfangen. Und es gibt so unfassbar viele Ansatzpunkte, die das möglich machen würden. Es geht aber nur, da ist es auch ganz klar, mit einer Identität, die man schafft. Und deswegen war diese Rede so tödlich, weil sie natürlich genau eine Demotivationsrede war und keine Motivationsrede, sondern im Gegenteil, ich gebe das mal ab, die sollen dann einen runden Tisch machen und vielleicht setzen wir uns auch noch mit dran, aber am besten wir auch gar nicht. Die sollen mal über das bestimmen, was wir demnächst machen. Finde ich eine ganz fürchterliche Herangehensweise für die Mitarbeiter. Und das sind nicht wenige, die wirklich davon abhängen auch, was wirtschaftlich mit ihnen geschieht. Und deswegen hätte man eigentlich das genau umgekehrt machen müssen. Man hätte einen großen Tisch im Inhouse zusammenholen müssen. Hätte sagen müssen, ich hab's erkannt, so geht's nicht weiter, genau. Hier geht's kaputt. So, jetzt Vorschläge von allen, ihr seid alle lang genug im Geschäft und auch die neu dabei sind. Schreibt mir, sagt mir, was können wir ändern aus eurer Sicht? So, und die besten davon sind immer auch ein bisschen, was man nicht nutzen kann, aber ganz viel bekommt man zurück in der Regel. Und das kann man dann nutzen und setzt es um. Und das wäre toll.
Ja, denn man die einfache Variante, wenn man selbst in der wäre, ich nochmal, kleines Beispiel, wir haben das am Armblatt auch mehrfach erlebt, dass sich Dinge geändert haben, zum Beispiel als Axel Springer das Armblatt verkauft hat. Und da war immer die einfachste Variante, wir machen einen Plan, was wir machen wollen und erzählen diesen Plan selber. Und das hätte man sich doch denken können. Da macht die ARD-Intendanten, machen einen Plan und präsentieren ihn und sagen, wir haben erkannt, so geht's nicht weiter. Mhm. Und weil wir das erkannt haben, machen wir das, das und das und das. Aber die Variante, wir haben erkannt, so geht's nicht weiter. So. Und nun, das ist ja, ja. Das ist, was, aber ist das das Kernproblem, dass dieses Konstrukt, so wie es ist, aus sich heraus sich nicht erneuern kann, weil das wäre ja ein ganz schlimmer Befund.
Doch, kann es, aber das hängt tatsächlich, und das hat nicht nur was mit öffentlich-rechtlich zu tun, ich glaube, es ist auch ein bisschen Zeiterscheinung, hat auch ein bisschen was mit der Kraft von Führungskräften heutzutage zu tun. Und man sieht ja sofort bei Unternehmen, auch in der freien Wirtschaft, die eine starke Führung haben, und stark meine ich jetzt nicht, dass die immer nur dazwischen hauen und sagen, die müssen noch mehr arbeiten und noch mehr, im Gegenteil, sondern dass sie die Sensibilität haben und das Know-how, zu wissen, was nötig ist und was man tun muss. Da ist auch Erfolg. Und der Erfolg kann hier nur von oben kommen und nicht von unten, zumal sich ja mittlerweile auch herausstellt, dass sozusagen in den unteren Hierarchien das auch so schon mittlerweile angekommen ist. Mhm. Weil das war das Nächste, was mich schockiert hat, dass also sowohl in Kiel als auch in Hamburg Redakteure Briefe verfassten, die sie dann auch noch öffentlich machten. Also ich war immer schwierig intern für meine Führungsleute, weil ich immer, wenn mir was aufgefallen ist, es formuliert habe.
Aber intern?
Intern. Ja. Nie nach außen. Ja. Und das erwarte ich von jemandem, der festangestellt ist. Der kann nämlich nicht entlassen werden, das ist der Vorteil. Deswegen kann er auch seinem Gewissen verpflichtet sein. Und das ist das Glück. Das ist wirklich das Glück für einen Journalisten, wenn man so einen Job kriegt. Und dann muss man intern dafür kämpfen. Und da bekommt man manchmal auf die Schnauze, das ist so. Aber manchmal kann man damit auch andere mitreißen. Und das ist offenbar da auch gar nicht mehr überall vorhanden. Ich will nur, das ist immer alles jetzt negativ. Ich will mal ein positives Beispiel sagen. Ich war bei Rudi Michel und wir hatten das war ein Hintergrundmagazin, Fernsehhintergrundmagazin, Sport unter der Lupe. Da waren zum Teil, durften wir unfassbar pro Woche immer mal so 20, das ging eine Dreiviertelstunde, so 20 Minuten Hintergrundfilme machen im Sport. Das war wirklich ein Vergnügen für den Macher. Und ich bin irgendwann ausgestiegen aus dem Zug in Koblenz, weil ich da irgendjemanden befragen sollte. Und es kommt ein Mann auf mich zu und sagt, Sie sind bei Sport unter der Lupe. Und der war Feuer und Flamme.
Ja.
Und diesen Stolz, also diese Szene habe ich nie vergessen, diesen Stolz, mit welchem Stolz ich zu dieser Arbeit gefahren bin, mit welchem Bewusstsein. Und wir haben viele Niederlagen erlitten. Aber wir hatten alle so eine Identität mit diesem Laden und mit dieser Arbeit, die wir da machen. Und dann ist es keine Arbeit, dann macht das Leben
aber echt Spaß. Aber das war immer mein Eindruck bei allen Kolleginnen und Kollegen, die ich vom NDR vor allen Dingen kannte, dass ich dachte, ja, die identifizieren sich so sehr damit. Und deshalb passt es auch gar nicht, dass sich diese ARD jetzt so treiben lässt. Ja. Insbesondere, also ne, vom Business Insider, von Bild etc. Was ich sagen will, ist, man hat das Gefühl, die haben das Heft des Handelns tatsächlich nicht mehr in der Hand.
Nee, sie haben
selber. Die sind jetzt Spielball.
Sie haben selber aus der Hand gegeben und sogar also noch nach außen dokumentiert, wenn ich höre beispielsweise, dass im Haus jetzt Externe prüfen sollen, wie die Stimmung ist.
Genau.
Ich kann das nicht verstehen, weil dafür bin ich ja da. Ich muss ja wissen, wie die Stimmung ist. Und wenn ich ahne, dass sie nicht gut ist, dann muss ich erst recht noch mehr selber da reingehen und mich darum kümmern.
Und ich kann nicht sagen, ja, das Schlimme ist dann, wenn man dann sagt, also, ja, ich habe schon immer gedacht, ja, der oder die ist in der Ansprache schwierig, das wusste ich schon, aber ich habe nichts getan. Ne? Also das ist aber nochmal, wie kommt man jetzt da raus? Wie kommt man da raus, wenn man so einen Laden hat, der 18 Milliarden Euro ausgibt im Jahr? Ne? Das ist genau das genaue Gewinn von Hapag-Lloyd, fällt mir gerade ein. Aber nur in diesem Jahr. Aber 18 Milliarden.
Gemein, ja, sonst war jetzt gemein.
So, aber 18 Milliarden ausgibt und jeder weiß, mit diesen 18 Milliarden wird es nicht sein. Und jeder weiß ja jetzt auch, die haben es ja selbst gesagt, das darf nicht so bleiben. Mhm. Aber was heißt das denn jetzt? Heißt das, Tom Buch hat ja selber gesagt, ich weiß nicht, ob nicht am Ende ARD und ZDF zusammengehen sollten, wenn man nur noch einen Sender braucht, wo die beim ZDF natürlich gedacht haben, Moment, stopp. Die sind da anders drauf, ne? Da ist irgendwie...
Na gut, das ist zentral. Also da ist vieles einfacher. Wenn man zum Beispiel eine gute Führungsstruktur hat, ist es ja noch einfacher. Dieses Föderale hat wahnsinnig viele Schwierigkeiten, aber hat natürlich auch wiederum so einen Eigenständigkeitsstatus. Daraus ist auch schon viel Gutes entstanden. Nochmal, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, die Führungsleute müssen das in die Hand nehmen. Und sie müssen konsequent versuchen, das zu bearbeiten. Wenn sie von gewissen Dingen keine Ahnung haben, was ich hier und da glaube, ich meine jetzt in der Praxisumsetzung, dann müssen sich Leute dazu holen, die das wissen. Ich zum Beispiel weiß, wie wir Ende der 80er Beiträge für die Sportschau produziert haben. Und sie kosteten ein, nicht aufgrund, selbst mit Inflation eingerechnet, so viel weniger als das, was heute gemacht wird, weil es sich eingeschliffen hat. Es ist auch nicht nur vorzuwerfen irgendwelchen Leuten, das hat sich so ergeben mit der Technik, die dann dazu gekommen ist, etc. Aber man kann zum Beispiel in der Produktion schon etwas sparen. Man muss es wissen. Wir brauchen keine über 70 Radiosender. Und brauchten wir früher übrigens auch nicht. Haben wir intern auch schon öfter angesprochen. Wir könnten es reduzieren auf einige wenige, die wir wirklich brauchen. Wir brauchen nämlich die, niemandem vorzuwerfen, wenn er auch eine Unterhaltungsschiene hat. Aber Klar. Wir brauchen auch Informationssender, auch im Radio. Und wir brauchen auch die Mixtur.
Aber es würde wahrscheinlich ein Informationssender reichen, ne?
Es würde vor allen Dingen, man könnte jedenfalls schon ganz viel reduzieren. Genau. Ich habe jetzt auch mal, hat irgendeiner durchgezählt, es gibt ja über 15 Fernsehsender allein öffentlich-rechtlich. Ja. Die manche kosten jetzt nicht viel und sind wahrscheinlich nur so mehr oder weniger Abspielautomaten. Aber auch die, wir brauchen es doch gar nicht. Wir können uns doch auf unser Kerngeschäft konzentrieren. Und das sind nun mal ARD, ZDF. Wir haben Arte, sind wir ja auch mit noch dann im Boot. Wir haben Phoenix als Sender. Wir haben Tagesschau 24, da geht schon los. Müssen die alle nebeneinander existieren? Das ist doch, und dann haben wir unsere Regionalprogramme, die wichtig sind für meine Begriffe. Also eigentlich könnten wir eine ganze Menge umsetzen. Und wir dürften auch gar nicht in die Verdrückung kommen, rote Zahlen zu schreiben. Das kann mal passieren, in einem schlechten Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre aufeinander. Aber grundsätzlich müssen
es schwarze sein. Na ja klar, weil immer, wenn du rote Zahlen schreibst, ist natürlich in einem System, was sich nur zu einem geringen Teil aus Werbung speisen. Wie heißt es? Da muss ich die Beiträge wieder erhöhen. Und ehrlich gesagt, wenn man sich jetzt die gesellschaftliche Stimmung anguckt und die politische Stimmung, ist doch eins de facto wahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht durchzusetzen. Und das sind Beitragserhöhungen. Das muss einem doch irgendwie klar sein.
Ja, finde ich auch.
So, und da musst du doch irgendwie gucken, wie, und da gibt's viele, Punkte, wo man denkt, boah, warum wird das und das noch bezahlt? Ein Kollege von uns war neulich in einer so einer Sendung zu Gast und kriegte dann hinterher 350 Euro. Er sagt, ich habe mich aber gefreut, weil ich habe ein Buch geschrieben. Und diese 350 Euro ist ja absurd. All so eine Dinge braucht man gar nicht. So, und wir reden schon wieder drüber. Und es liegt irgendwie, es ist klar, aber es muss irgendwann getan werden. Und passiert das von selber? Ich meine, der Druck ist ja immens im Moment.
Also wenn sie es intern lösen, fände ich, wären sie gut beraten, sehr gut beraten. Und nochmal, man kann sich dann auch Know-how mit dazu holen an der einen oder anderen Stelle. Wenn sie es intern nicht lösen, wird über kurz oder lang die Politik zugreifen und wird sagen, dann machen wir es. Das, glaube ich, wird insofern fürchterlich, weil dann sozusagen von externen Menschen, die natürlich am Ende des Tages gar nichts damit zu tun haben, darüber bestimmen. Deswegen wäre es so wichtig, jetzt in die Handlung zu kommen, richtig ins Umsetzen, auch mal wieder zu vermelden. Wir haben uns übrigens entschlossen, dass wir 10 Radiosender erstmal schon mal, nicht sofort, auch das. Ich will ja gar nicht, dass die Leute zum Beispiel auf einmal arbeitslos sind, im Gegenteil. Aber das muss man doch jetzt schon anschieben, wenn man es über jetzt die nächsten Jahre so machen will. Das braucht einen Plan.
Und es braucht es auch Symbole, also ist sowas wie zu sagen, und wir haben uns geeinigt, ein Intendant, egal was, verdient nie mehr als 250.000 Euro.
Ich weiß nicht, ob es, ich weiß nicht, ob es das im Endeffekt braucht. Ich bin sehr erstaunt gewesen. Ich kenne ja das Gebührensystem auch, also intern, und bin auch glücklich, dass ich immer sicher bezahlt wurde. Weiß das zu schätzen. Aber ich muss sagen, ich habe nicht für möglich gehalten, dass es so viele Nebenabsprachen gibt. Ich habe nicht gedacht, dass da noch irgendwie da noch ein Bonus und da noch ein Zuschuss für eine Mietwohnung, wie jetzt in Berlin beispielsweise. Was soll das? Man hat sein Gehalt, und wenn man sagt, damit bin ich nicht einverstanden. Interessante Geschichte übrigens auch dazu. Ich kam nach Baden-Baden und verdiente, ich müsste lügen jetzt, aber vorher in Kiel habe ich irgendwie so um die 3000 Mark verdient pro Monat als festangestellter Redakteur. Kam nach Baden-Baden und Rudi Michel sagte, ja, wir sind uns einig und so, fangen Sie dann demnächst an da und so. Und irgendwann beim dritten Telefonat sage ich, Mensch, wir haben noch gar nicht über Geld gesprochen. Und er sagte, nee, ich wollte Sie auch noch anrufen. Ja, aber da brauchen wir nicht lange zu sprechen. Bei uns kriegen immer die, die anfangen, 2900 Mark. Und dann sage ich, Herr Michel.
Weniger.
Ja, genau. Ich sage, Herr Michel, ganz ehrlich, ich muss gerade alles aufgeben. Ich muss meinen Hausstand aufgeben. Ich gebe vor allen Dingen auch die Sicherheit auf, weil ich ging da natürlich in die Probezeit, war damals so. Ich gebe die Sicherheit auf, ich gebe alles auf. Aber ich sage, Sie müssten mich für einen völligen Idioten halten, wenn ich das für weniger täte, als das, was ich bisher verdiene. Ja. Das ist nicht viel, was ich verdiene. Und dann hat er gesagt, ja, das verstehe ich, habe vollkommen recht. Aber er hat das immer so gemacht, und der war ja nicht verantwortlich für das Budget des Senders. Er hat das immer so gemacht, das gehört einfach zur Identität in diesem Sender und in seiner Gruppe dazu. Da habe ich gesagt, das verstehe ich, aber Entschuldigung, das geht wirklich nicht. Ich könnte nicht am Spiegel vorbei, wenn ich für weniger das tun würde. Dann hat er gesagt, tja, dann wird schwer. Zwei Tage später rief er zurück, sagte, er hätte lange überlegt, lange.
3.100.
Genau.
Echt?
Und hat gesagt, passen Sie auf, Sie können eine Stufe höher, das ist ja geregelt in Stufen, das kann man nicht einfach so. Sie können eine Stufe, kann ich höher, habe ich mich da informiert, das kriegen wir hin. Und ich verspreche Ihnen, wenn die Probezeit durch ist und Ihre Arbeit gut ist, dann kommen Sie früher in die nächste Stufe. Können Sie damit leben? Ich sage, damit kann ich leben.
Ja. Und so bin ich dahin. Aber es sind, glaube ich, solche Geschichten, die man braucht, und nicht die Geschichten, die dann rumkursieren, dass Führungskräfte in der Spitze von öffentlich-rechtlichen Anstalten sogar die Haribos, die sie in ihrem Dienstwagen essen, als Spesen angeben. So, und da denkt man natürlich, und natürlich, da ist der Druck jetzt ja so immens, dass ich mich wundere, dass man da nicht den Befreiungsschlag sucht. Ja, und erstmal über Symbole arbeitet und dann natürlich nachbessert. Wir sind Kai Gnifke, bin ein großer Freund von Kai Gnifke, jetzt ARD-Vorsitzender, früher erster Chefredakteur der Tagesschau. Bringt der die Wende?
Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass der das schafft grundsätzlich, weil es wahnsinnig viel Kraft kostet, aber ich glaube tatsächlich auch, dass es besser wäre, wenn sich die Großen zusammentun. Also für meine Begriffe sind NDR, WDR und auch Südwestrundfunk. Wäre natürlich schön, wenn BR gleich mitmachen würde. RBB würde sowieso mitmachen, muss man sich gar keine Frage stellen. Wenn die eine konzertierte Aktion planten, allerdings schon nach dem Motto, wir haben in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten schon mal die ersten Punkte, die planmäßig feststellen. Selbst wenn wir sie noch nicht sofort umsetzen können, das ist das, was wir auf jeden Fall jetzt angehen werden, was dann und dann greift. Und die nächsten Punkte. Aber nochmal, es geht nur, indem es diesen Menschen gelingt, ihre Mitarbeiter zu motivieren, dass die mitmachen. Die müssen begeistert sein. Und ich bin ganz sicher sogar übrigens, die werden begeistert sein, weil eine riesen Last von den Schultern.
Du brauchst ja einen Plan, und da muss man ja sagen, jetzt um mal was Gutes zu sagen, es kommt ja auch auf die ARD eine Phase zu, wo unfassbar viele Leute in den Ruhestand gehen. Und wo wir feststellen, das stellen wir jetzt ja alle fest, dahinter ist jetzt diese demografische Welle, das heißt, es kommt gar nicht so viel nach. Das heißt, auch die ARD wird ihre Stellen gar nicht mehr besetzen können. Es sei denn, wir fangen jetzt an, Leute über 60 wieder einzustellen. Warum auch nicht?
Ne, das war ja das, was ich vorhin sagte gleich. Ich würde mir sowieso das Know-how von denen, die diese Erfahrung haben und die noch Lust haben und sich engagieren wollen, würde ich mir sowieso dazu holen. Man muss doch gar nicht davon ausgehen, dass einer dann in Vollzeit zum Beispiel dabei ist. Aber er kann schon noch mitwirken. War auch ganz interessant. Ich habe vor kurzem eine Lesung gehabt mit meinem Roman in Rendsburg. Da geht ja um eine Firma, die früher mal meine Großmutter
spielt in der Region, muss man sagen.
Genau, ja, genau, geführt hat. Und es war tatsächlich eine Lesung in der Firma, die gibt es noch.
Ah.
Und ich war fertig, und dann kommt ein Mann auf mich zu, 79. Und ich habe ihn sofort erkannt, weil das war früher so die rechte Hand meiner Großmutter und auch meines Vaters. Und ich kenne den auch super und toll. 79 mittlerweile. Der machte so immer die Angebote, das geht ja da um Schrottabbruch etc. Der machte immer die Angebote. Und der hat mir erzählt, er hätte nur noch vor der Glotze gesessen und sich gar nicht mehr bewegt. Und dann hätte man ihn aus der Firma angerufen, weil man doch noch Hilfe brauchte, ob er nicht vorbeikommen könne. Und seit ein paar Jahren macht er jetzt dann ein paar Tage die Woche, ein paar Stunden und macht diese Angebote. Dann sagt er, ist das Glück meines Lebens, ich bin jetzt seit über 50 Jahren in der Firma, ich fühle mich da wohl, ich habe eine Identifikation, ich habe noch was zu tun, ich kriege noch ein paar Groschen nebenbei und ich bin der glücklichste Mensch, den man sich vorstellen kann. Besser geht's ja nicht.
Und nimmt niemanden anders als früher, die Diskussion hatten wir ja früher gehabt, dann nimmt der Alte den Jungen die Arbeit weg. Nee. Nein.
Genau.
Der Alte, in dem Fall, despektierlich, nicht so gemeint. Der Alte macht zum Glück die Arbeit, die sonst keiner machen würde. Mhm. Wir sind gespannt, wie das da läuft. Ich kann Sie natürlich nicht gehen lassen, ohne einmal kurz zumindest zu sprechen über ein völlig anderes Thema. Absurder Bruch jetzt. Aber das ist ein Thema, was viele Menschen bewegt, auch beim Hamburger Abend, viele Leserinnen und Leser. Sie sind mit Christina Block zusammen, der Tochter von Eugen Block, dem, könnt ihr, in Hamburg kennt jeder Blockhaus und so. Und Sie sind an die Öffentlichkeit gegangen, beide an die Öffentlichkeit gegangen, weil, das können Sie besser erzählen als ich, weil Ihre Lebensgefährtin auf ihre Kinder verzichten muss, die in Dänemark bei dem leiblichen Vater leben und sie nicht mehr sehen darf, obwohl sie eigentlich sehen müsste. Und das ist immer wieder so eine Geschichte, wo sich viele fragen, stopp, das verstehe ich nicht. Mhm. So, und vielleicht können Sie nochmal sagen, wie das möglich sein kann, dass eine Mutter eigentlich ihre Kinder sehen dürfte. Die beiden sind getrennt, logischerweise, aber sie nicht sehen darf.
Ja, ich verstehe es auch nicht bis heute und es tut weh. Also der Vorteil ist, dass ich die Kinder noch ein halbes Jahr sehr aktiv kennengelernt habe. Es war Corona, wir haben uns quasi täglich gesehen. Und es war eine wunderbare, tolle Atmosphäre, total liebevoll. Nun wird jetzt gerade das Gegenteil behauptet. Ich kann nur sagen, in dem halben Jahr definitiv nichts. Im Gegenteil, das absolute Gegenteil. Ein sehr liebevoller Haushalt. Aber was da jetzt passiert, ist ja, wenn es nicht so unfassbar traurig für diese Kinder wäre, müsste man ja eigentlich sagen, das ist irgendwie ein Schildbürgerstreich.
Absolut.
Weil es ist relativ einfach. Der Mann behauptet ja, sie hätte die Kinder geschlagen und die Kinder wollen nicht zurück und wollen bei ihm bleiben.
Genau. Der Mann, der jetzt in Dänemark lebt.
Der jetzt in Dänemark lebt, ja. Der hat da eine neue Frau und die haben auch ein gemeinsames Kind. So, der behauptet das jetzt. Nehmen wir nur mal an, es würde stimmen. Dann müsste doch das Einzige, was sofort übrigens hätte passieren müssen, ist, dass man das löst. Im Sinne der Kinder, weil wie sollen diese Kinder jemals weiterleben können mit gutem Gewissen, wenn das nicht geklärt ist.
Also abgesehen, mal ganz in die Tonne gesprochen, ja, wie viele Fälle kennt man? Wenn eine Mutter einen Vater die Kinder schlägt, dann erwarte ich doch von irgendwelchen Behörden, dass sie sich darum kümmern, dass sie das aufklären. Da muss man mit der Mutter sprechen, muss man mit den Kindern sprechen. Vielleicht muss es sogar vor Gericht geklärt werden. Egal, das wäre doch das normale Prozedere in Deutschland.
Also normalerweise fährt man dann dahin. Ich habe das ja auch. Ich meine, ich bin ja, bin ich wirklich nicht stolz drauf, auch geschieden. Und ich weiß noch, meine mittlerweile älteste Tochter ist irgendwann auch gekommen, hatte Stress mit ihrer Mutter und hat gesagt, also ich wohne jetzt bei dir. Und ich habe gedacht, Mensch, toll, endlich meine Tochter nah bei mir, würde ich sofort gut finden. Hab gleich zu ihr gesagt, Mensch, du kannst jederzeit hier sein. Aber nicht so. Wir gehen jetzt zu deiner Mutter und wir klären das.
Na klar.
Und so wäre es ja ganz normal übrigens. Ja. Und zwar im Sinne der Kinder. Man muss doch da die Last wegnehmen.
Ja.
Gut, jetzt mal gesetzt den Fall, da wäre nur ein Hauch von dran, müsste das ja eigentlich schon lange geklärt sein.
Genau.
Vor 17 Monaten hätte man das gleich klären müssen. Das ist auch das, was das Amtsgericht leider falsch gemacht hat. Weil es gibt gar keine Alternative dazu. Aber nehmen wir jetzt nur mal an, es ist andersrum. Und zwar das, wie das Oberlandesgericht festgestellt hat, da eine totale Bindungsintoleranz ist. Wie das Jugendamt festgestellt hat, eine akute Kindeswohlgefährdung. Wir machen die nicht oft. Wie der Verfahrensbevollmächtige festgestellt hat, dass er sich in Behandlung geben soll, wegen seiner Ängste, mit denen er versucht, mit den Kindern was zu machen. Dass der Rechtsanwalt der Kinder, gibt's dann auch noch, wer da alles dabei ist, festgestellt hat, dass hier bewusst versucht wird, die Mutter da fernzuhalten von den Kindern. Dass die Schule gesagt hat, nein, das sind glückliche Kinder gewesen. Die Kinderärztin, die von der Geburt an betreut hat, gesagt, alles super. Der Mann, sehr schwierig, hat schon immer ein Problem gehabt. Dass, wenn man diesen allen nur andeutungsweise glaubt und natürlich der Mutter und dem ganzen Familien, dann kann es doch nicht sein, dass Kinder von jetzt auf gleich, die Sachen liegen dann noch, Alles. Die haben ihre Sachen nicht dabei, ihre Spielzeuge, gar nichts. Sie haben keine Freunde mehr, sie haben keine Mannschaftskameraden mehr, keine Familie mehr, keine Mutter, keine Oma, kein Opa, was weiß ich. Seit 17 Monaten haben sie nie ein Wort gesprochen, ohne dass der Vater direkt dahinter stand. Dann, wenn man glaubt, dass das richtig ist, dann muss man ja eine totale Angst haben um diese Kinder.
Absolut.
Und das ist das, was uns so umtreibt und wirklich schlaflose Nächte macht. Wir haben Angst um das Leben dieser Kinder. Und keiner tut etwas. Das Oberlandesgericht hat zwar entschieden, aber der Mensch sagt, das interessiert mich, das war ein schlechtes Urteil, das mag ich nicht, ich gehe nach Dänemark, ich tue es nicht.
Und das hängt mit Dänemark zusammen, ne? Das gleiche,
Jein.
Oder Jan, das gleiche in Deutschland, wäre das in Deutschland so möglich?
Jein, nö. Also, nee. Aber hier würde, das, ich weiß bis heute nicht, warum das, es ist wirklich eine Stelle, das Amtsgericht, warum das keine, zum Beispiel, es könnte ja Strafen aussprechen, es könnte ja sagen, es hat ja verfügt, das ist alles ein bisschen komplizierter, wie ich festgestellt habe, fürs Hauptsacheverfahren, die Mutter Kontakt zu den Kindern haben soll. Und das ist ja nicht dazu gekommen. Er hat das ja immer versucht und gelungen ist es ihm, dass das nicht zustande kommt. Und er hätte es ja sagen können, gut, wenn das jetzt nicht passiert, dann gibt es eine Regressstrafe. Dann spätestens genau. Irgendwann beim dritten Mal wird es dazu kommen.
Das muss man mal zwischendurch mal kurz sagen. Ich meine, das gibt es eigentlich nicht. Und wenn Paare getrennt sind, und selbst wenn einer das, was hier nicht so ist, das Sorgerecht hat, dass der andere die Kinder nicht sieht, 17 Monate lang.
Ja.
Also ich habe es gerade, wir hatten hier gerade einen akuten Fall, da war die Mutter schwer drogenabhängig, schwer alkoholabhängig, ganz schwierig. Mhm. Und trotzdem haben die Kinder die Mutter alle 2 Wochen gesehen, da war dann jemand dabei.
Genau.
Geschenkt. Aber dass die Mutter ihre Kinder und die Kinder ihre Mutter 17 Monate nicht sieht,
ja.
Das würde man, wann würde man das machen, wenn das irgendwie eine Auftragskillerin ist
normalerweise? Ja, sowas. Aber es ist tatsächlich so, ich meine, da sind zum Glück sich dann ja doch die meisten einig, Kinder brauchen Mutter und Vater.
Ja.
Wer das nicht erkannt hat, der ist wirklich gemeingefährlich. In diesem Fall wird das versucht. Das kann ja gar nicht richtig sein. Aber wie kann es sein, dass es ein Urteil gibt, aber keiner sich darum kümmert, dass dieses Urteil umgesetzt wird. Im Gegenteil, die sagen, nee, der sagt sogar mit dem Anwalt vor Gericht, sagt er, das kann ich ja gar nicht befolgen, das Urteil, weil wenn ich es befolge, muss ich die Kinder ja nach Hamburg bringen, dann bleiben sie ja hier. Mhm. Und da sagt das Gericht, das Amtsgericht, es ist vor allen Dingen das Oberlandesgericht, hat das ja erkannt.
Mhm.
Das Amtsgericht sagt dann, die Amtsrichterin sagt dann, tja, dann kann ich ja nichts machen. Na, jetzt warte ich mal ein bisschen, bis es nach Dänemark geht. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Das ist doch alles wurscht. Hier muss doch gar keiner gewinnen oder verlieren. Das ist völlig egal.
Ja, genau.
Hier geht es nur darum, dass diese Kinder einen Weg aufgezeigt bekommen, wie sie in Zukunft frei leben können. Und wenn es denn so ist, dass die freien Entscheidungen...
Sagen, wir möchten
beim Papa sein, dann ist es so.
Genau.
Dann fahren wir sie als erstes dahin, ist doch überhaupt kein Problem. Aber dann ist es besprochen und dann weiß man, woran man vielleicht arbeiten soll, weil man sich irgendwie verbessern muss oder was man tun könnte. Aber dass sie ein gutes Gefühl haben. Und dazu kommt es nicht. Ich bin fassungslos, dass keiner das sieht. Es geht nur darum. Nur um diese Kinder, um nichts anderes. Die machen daraus, denn wenn wird überall berichtet, sein Sorgerechtsstreit. Es gibt keinen Sorgerechtsstreit. Sie hat das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht. Es gibt überhaupt keinen Streit.
Und das ist doch, da stockt man doch und sagt, stopp. Sie müsste entscheiden, wo die Kinder sind.
Ja.
Und dann, ich finde, geht's Ihnen, weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich zweifle dann so ein bisschen und denke so, stopp, Rechtsstaat.
Ja.
Und dann kann ich es nicht verstehen, weil Dänemark ist ja jetzt nicht irgendwie, darf man ja kein anderes Land jetzt sagen wahrscheinlich, aber ist jetzt nicht, pass auf, ein Land darf man sagen, Dänemark ist ja jetzt nicht Russland.
Nein.
So, und aber gut, ich kenne das auch, in Dänemark gibt es ja auch sowas, musst die Kinder nicht in die Schule geben, so, also, aber das ist doch so, wo man sich denkt, boah, verrückt. Und
naja.
Ich meine, Christina Block ist ja auch in der Lage, anders als viele andere, wie viel solche Schicksale gibt es noch, und sie ist ja finanziell zumindest in der Lage, auch da rechtlich alles aufzufahren, was geht, und trotzdem hat sie die Kinder 17 Monate.
Aber das ist auch, das ist übrigens schwer genug, weil es wirklich so unfassbar teuer ist. Das haben wir auch gesagt. Das ist unglaublich. Man kann in dieser Zeit das gar nicht irgendwie mehr, auch andere Menschen, wie viele Leute uns geschrieben haben, können gar nicht auf sich aufmerksam machen, weil man das nicht durchhält wirtschaftlich.
Genau.
Es geht so an die Substanz. Und ich weiß gar nicht, ich weiß mal gar keinen Rat. Ich finde auch da ist, aber glaube ich, so ähnlich wie bei öffentlich-rechtlich und wie in der Politik heutzutage, wir müssen ins Handeln kommen. Wir können alles besprechen und es gibt immer ein Für und Wider. Deswegen sage ich auch hier, lass uns über alles diskutieren, völlig egal.
Mhm.
Aber es gibt dann am Ende des Tages doch nur eine Handlungsdirektive, die erstmal sein muss. Der erste Schritt ist klar. Diese Kinder müssen dringend ihre Mutter sehen.
Genau.
Weil sie sonst kaputt gehen. Und das verstehe ich. Diese Handlung, die muss jetzt stattfinden.
Gibt's auch keine Kontakte mit dem Telefon und so? Gibt's alles nicht?
Gar nicht. Nee, hat auch gar keinen Sinn. Zu Anfang wurde ein bisschen hin und her geschrieben und da kamen aber Sachen zurück, die mit Punkt und Komma und in einer Ausdrucksweise, die nicht von den Kindern waren. Okay. Also da wurde es dann auf die Art und Weise beantwortet. Ich muss nur dazu sagen, wir haben sehr bewusst 14 Monate es geschafft, das aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Absolut. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben darüber gesprochen. Und haben gesagt, das tun wir nicht im Sinne der Kinder, weil ja. Das heutzutage steht dann auch in 20 Jahren das noch im Netz.
Genau.
Es ist nur dann nicht mehr gegangen, als die Mutter hochgefahren ist, um ihre Kinder dann letztendlich nach 14 Monaten zu sehen und die Polizei mit Sicherheitskräften und die Polizei die Sicherheitskräfte verhaftet hat und die Polizei mit ihm zusammen Pressemeldungen rausgegeben haben. Und deswegen ist es jetzt in der Öffentlichkeit, weil wir wurden dann befragt. Und sonst hätten wir das bis heute nicht gemacht. Ich kann nur sagen, das Gute daran ist, das hätte ich auch nicht gedacht, ich weiß ja, wie der Hase dann so läuft. Aber das Gute daran ist, es hat uns aufgrund der Berichterstattung, die dann auch in Dänemark um sich griff, hat uns der Ex-Mann von der neuen Frau angerufen und hat gesagt, das ist ja frappierend, was er da liest, weil ihm passiert genau das Gleiche. Er hat 14 Jahre, hat seinen Sohn, den er mit der Frau hat da, von dem Mann, 14 Jahre hat er bei ihm gelebt. Er ist Mannschaftsführer in Kopenhagen in der Fußballmannschaft, der ist beliebt, der hat noch zwei Halbgeschwister mittlerweile, die liebt er, spielt mit Cousins jede Woche FIFA und was weiß ich nicht alles. In diesem Sommer ist er 14 Tage bei seiner Mutter, auch da in dem Haus, und kommt nicht mehr zurück. Und lässt nur ausrichten über die Mutter. Er hat Angst vor seinem Vater, genau die gleiche Geschichte, er hat Angst vor seinem Vater und will nicht wieder zurück, er will dort bleiben. Und von jetzt auf gleich, auch das, macht die Kommune in Sonderburg, meldet den in der Schule an, was sie gar nicht dürfen, dafür müssen sie ihm das Sorgerecht entziehen, haben sie dann ganz kurzfristig gemacht, jetzt kämpft er um sein Sorgerecht. Genau die gleiche Soße, der hat seit 8 Monaten seinen Sohn nicht gesprochen, der ist 16.
Aber da muss man doch zwischendurch mal als Gericht sagen, okay, pass auf, die einen erzählen, die Mutter schlägt, so sinngemäß, die anderen erzählen, der Vater schlägt,
ja.
Komisch, wieso, ne, schlagen, also ich drück die Daumen, dass da irgendwie, dass das noch irgendwie, sie haben es genau, glaube ich, gesprochen, für die Kinder.
Ja. Es geht nur darum.
Und das ist ja, ich meine, wie viel kennt man selber im Umkreis von Leuten, wo echt schlimme Scheidungen und so, aber am Ende hat man sich immer irgendwie zusammengerauft und hat gesagt, pass mal auf, es geht ja um unsere Kinder. Mhm. Es geht ja auch um Geschwister, die sich nicht mehr sehen, ne?
Ja, unfassbar.
Ein Kind lebt noch in Hamburg.
Ein Kind ist ja noch bei Christina und kann man sich vorstellen, was die durchmacht.
Ja.
Die war vorher eins von vier und jetzt ist sie Einzelkind. Macht das sehr gut, aber da muss man natürlich wirklich jetzt auch sehr sensibel mit umgehen. Ist schwer genug, aber die würde auch gerne mal ihre Geschwister sehen und ihren Vater. Und der hat jedes Mal zu den
Verhandlungen. Stimmt, das kommt mir noch hinzu. Die hat ja auch umgekehrt ihren Vater seit 17 Monaten nicht gesehen.
Ja, ja. Die hat immer zu den Verhandlungen, gab es dann mal eine SMS von der anderen Seite und dann aber gar nicht. Die hat also gar keinen Kontakt mehr und er hat auch abgelehnt, dass sie kommen darf. Sie war ja früher auch da, also 14-tägig hat er ja die Kinder gehabt und die würde natürlich gerne, die muss ja auch ein Verhältnis zu ihrem Vater aufbauen, das geklärt ist.
Genau.
Das ist fürchterlich, es ist wirklich fürchterlich.
Und wir müssen aber doch halb persönlich rausgehen aus dem Podcast, sonst sind alle Leute. Deshalb, ich habe überlegt, womit kann man noch rausgehen? Halb persönlich ist immer der HSV. nein, Sie sind auch Vorsitzender der Uwe Seeler Stiftung, richtig? Und ich habe mich gefragt, so, hat es Sie nie mal gereizt jetzt, wo Sie nicht mehr diese Verbindung zur ARD haben als Journalist, zu sagen, ich mache beim HSV was?
Das ist eine längere Geschichte. Das gab es übrigens schon über viele Jahre, auch als ich noch journalistisch tätig war, gab es eigentlich immer mal Kontakte. Ich sag mal so, in letzter Zeit auch vermehrt. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, was zu tun, davon mal abgesehen. Ja. Aber es muss dann schon auch da, also kann man sich nicht antun, wenn nicht da alle an einem Strang ziehen. Wenn nicht alle und an einem Strang ziehen, meine ich nicht, dass sie immer nur sich gegenseitig sagen, wie toll sie sind, sondern im Gegenteil. Also ich finde ganz wichtig, eine interne Kritikkultur ist das Nonplusultra für Erfolg. Und wenn alle sozusagen in eine Richtung wollen und sich gegenseitig in kleinem Kreis die Meinung sagen, aufgrund ihres Wissens, was Besseres gibt es nicht. Aber in diese Richtung müsste es dann schon gehen. Das sehe ich im Augenblick beim HSV nicht.
ist nicht in unserem Interesse. In der Vergangenheit war es ja so, dass man sozusagen irgendwie, hat man das Gefühl, dass intern gar nichts besprochen wurde, sondern es wurde erstmal extern alles besprochen. Wobei mein Eindruck ist, es ist besser. Hat Uwe Seeler mal zu Ihnen gesagt, irgendwie, mach mal was?
Ja, sowohl Uwe, aber vor allen Dingen Udo Bando damals auch. Der auch
schon, früher Aufsichtsratschef,
genau. Genau, der auch schon versucht hatte, mich in seiner aktiven Zeit dahin zu holen, der ja auch in der Uwe Seeler Stiftung ist und auch bis heute ein toller Freund ist. Na klar, ich kann nur sagen, Fußball ist nach wie vor ein tolles Spiel. Wie wir zu Anfang auch schon festgestellt haben, hat das ganz viel auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, auch wie so eine Mannschaft funktioniert, absolut, wie so ein Verein funktioniert. Und der HSV ist auch ein besonderer Verein übrigens, wobei ich kein St. Pauli-Basher bin. Ich finde auch, St. Pauli hat einen interessanten, wirklich guten Weg genommen.
Erstaunliche Entwicklung, genau.
Und aber ich nach wie vor, ich liebe diesen Sport. Ich bin auch dafür, dass diese Stadt endlich wieder einen Erstligisten bekommt, zumal ich auch hier mal wieder dann Erstliga-Fußball sehen will. Es wird sich was tun. Ich glaube auch, dass in diesem Jahr beispielsweise mehr Ruhe reinkommt, weil ich auch denke, dass der HSV es dieses Jahr schafft. Weil die Winterpause, glaube ich, diesem Spielsystem des Trainers, das ich für extrem anstrengend halte, ja, nicht nur physisch, sondern vor allen Dingen mental,
aber kommt ihm zugute,
ne? Genau, dass ihm entgegengelaufen ist. Und das muss, also diese Saison muss es eigentlich klappen.
Lieber Herr Denning, vielen Dank.
Sehr gern.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.